Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Kölsch statt Astra, Currywurst statt Fischbrötchen. Nach 29 Jahren in Hamburg findet das Rewe-Pokal-Final Four erstmals in der Kölner Lanxess Arena statt. Am 15. und 16. April streiten sich die Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, Kiel und Lemgo um den begehrten Pokaltitel. Und wir von Anwurf, dem Handball-Talk, auf meinsportpodcast.de wollen euch auf dieses Handballspektakel vorbereiten. Deswegen haben wir von jeder Mannschaft einen Spieler zu Gast und schauen mit ihm auf das hochklassige Wochenende. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und heute begrüßen wir Finn Secher vom TBV Lemgo Lippe. Doch zuerst Servus an unseren geschätzten Experten Patrick Fischer. Hallo Patrick.
Ja, Tag Sebastian, Tag in die Runde an euch da draußen und Tag an Finn Secher. Du hast ihn schon angekündigt, Sebastian, das ist unser... Jetzt hätte ich fast gesagt hochbetagter, ich wollte sagen hochbetagter Gast.
Servus Finn.
Servus, auch in die Runde.
Ja, Finn, wenn wir über den DHB-Pokal sprechen, beziehungsweise auch allgemein auf diesen Pokal schauen, da kann man ja schon so sagen, dass sich der TBV Lemgo Lippe so in den letzten 2-3 Ausgaben zu einer richtigen Pokalmannschaft gemausert hat. Kannst du das erklären, warum es bei euch so jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gut im Pokal läuft?
Ach, das wurde ich schon öfter gefragt. Ich kann das dir auch nicht beantworten. Wir spielen jedes Spiel, jedes andere. Und dass es im Pokal so gut läuft, dass wir jetzt zum dritten Mal in Folge dabei sein können im Final Four, das können wir uns auch nicht genau erklären. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir extremes Glück immer hatten. Wir haben uns das echt hart erarbeitet einfach. Und dass wir jetzt zum dritten Mal dabei sind, das kann ich ja auch nicht erklären. Wirklich.
Glück nicht. Natürlich, wenn man vielleicht ein bisschen auf die anderen Gegner schaut, habt ihr schon das Gefühl, dass ihr vielleicht aber auch die meisten Körner da mitnehmen könnt ins Final Four? Zumindest auf den Pokal bezogen. Habt ihr, ich glaube, mit Gummersbach einen Erstligisten gehabt und zwei Zweitligisten. Flensburg zum Beispiel, auch die Löwen, die haben natürlich volle Lotte Bundesligisten als Gegner gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, wir haben gegen Schwartau, Elb Florenz und Gummersbach gespielt. Da hatten es andere Mannschaften vielleicht ein bisschen schwieriger als wir. Aber trotzdem muss man diese Mannschaften erstmal schlagen. Ich meine, man hat gesehen, jeder kann jeden besiegen, auch die zweite Liga. Da sind echt super Mannschaften dabei. Das waren auch keine einfachen Spiele. Gerade in Dresden haben wir uns echt schwer getan, über 50 Minuten. Man hat auch gesehen, dass Dresden zum Beispiel Minden rausgehauen hat. Also es war auch ein sehr enges Spiel. Ja, ich glaube, das darf man nicht als selbstverständlich nehmen, dass man solche Mannschaften besiegt. Ja, und Gummersbach, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Und am Ende waren wir der Sieger, der es vielleicht ein bisschen mehr wollte auch am Ende.
Ich würde noch kurz dabei bleiben, wenn wir von Zweitligisten sprechen, weil wir sind natürlich jetzt die absoluten Laien und können uns das nicht vorstellen, wie das genau abläuft in der Vorbereitung. Vielleicht jetzt im Rückblick, wo man sagen kann, es hat ja funktioniert, es gibt jetzt keine Ausreden zu formulieren. Gibt es irgendwie Unterschiede, wenn ihr euch auf einen Zweitligisten vorbereitet, vielleicht auch eben der zu Hause spielt, wo man weiß, man hat den ganzen Kessel gegen sich, das ist für die Jungs das Highlightspiel der Saison vielleicht, als in der Vorbereitung gegen eine Mannschaft, wo man vielleicht, sage ich mal, sagt Augenhöhe oder vielleicht sogar ein bisschen besser im Normalfall oder statistisch?
Ja, ich kann das nur von mir selber vielleicht sprechen. Für mich war das, es war schon was anderes. Ich meine, in der Bundesliga, ich bin jetzt auch schon 1-2 Jahre dabei in der Bundesliga, da kennt man vielleicht schon einen oder anderen Spieler. In der zweiten Liga kannte ich jetzt noch nicht so viele Spieler. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Videos schauen, ein bisschen mehr sich darauf vorbereiten, wer da auf einen zukommt. Auch wenn man das schon alle vom Namen her gehört hat. Aber klar, man hat sich da ein bisschen mehr drauf vorbereitet. Und für diese Mannschaften, das war ein Spiel der letzten Jahre für die. Ich glaube, vor allem für Dresden auch. Die haben da einen Riesenhype drum gemacht, zu Recht auch. Es war auch eine Mega-Stimmung in der Halle. Hat echt Spaß gemacht. Aber für uns ist das auch ein Spiel. Wenn wir das verlieren, dann sind wir raus. Wenn wir gewinnen, sind wir weiter. Also deswegen geht es in dem Spiel für uns auch um sehr, sehr viel. Und deswegen glaube ich nicht, dass so eine große Rolle da gespielt hat.
Wenn wir jetzt natürlich auch auf den Pokal schauen, da ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen dein Stern aufgegangen. Wenn wir uns daran erinnern, Pokal 2019, 2020, das Final Four, wo du sehr, sehr gut gespielt hast gegen Kiel und dann auch gegen Melsungen, wo ihr das ja dann auch gewonnen habt. Guckst du da dann auch Vorfreude auf so ein Final Four-Turnier, weil du halt weißt, okay, das hat ja in der Vergangenheit bei mir halt sehr, sehr gut funktioniert?
Ich schaue auf jeden Fall voller Vorfreude auf so ein Turnier, aber jetzt nicht deswegen, weil ich dass das gut funktioniert hat einmal, sondern weil das einfach ein Mega-Event ist. dass in Hamburg die 2 Jahre, das hat mega viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jetzt in Köln, das wird auch ein mega Event einfach. Und ich bin voller Vorfreude. Ja.
Also du schaust dir keine Finn-Zecher-Highlight-Clips vorher von dir an, ne?
Ich glaube, sowas gibt es gar nicht.
Da gibt es mit Sicherheit jemand, der das gemacht hat. Ja, aber nee, lass uns, du hast schon angesprochen, ne, dieses Jahr nicht mehr Hamburg, sondern Köln. Was erwartest du? Warst du schon mal auch vielleicht auch da zum Thema Final Four der Champions League, da ja auch jahrelang in Köln gewesen ist? Hast du da so ungefähr schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, was dich eventuell erwarten könnte und wie halt auch anders das sein wird vielleicht als in Hamburg?
Ja, ich war schon mal in Köln beim Final Four in der Champions League. Aber das ist schon sehr lange her jetzt. Ich glaube 10 Jahre ungefähr. Ich erinnere mich auch nicht mehr an so viel. Ich weiß nur, dass wir sehr weit oben saßen und wirklich fast nichts gesehen haben. Also die Halle ist echt riesig. Ich glaube, es ist nicht, wenn nicht die größte in Deutschland. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall eine der größten, glaube ich, ja.
Ja, auf jeden Fall eine der größten. Ich weiß nicht mehr so viel davon, aber es hat als Zuschauer schon mega viel Spaß gemacht. Und jetzt, wenn man selber da unten steht, glaube ich, wird das auch ein mega Erlebnis.
Das ist die größte Halle. Ich habe gerade mal fix geschaut. Hast du recht. In Deutschland, sage ich mal, die zumindest so auch für die Sportarten auch geöffnet ist, natürlich noch dazu. Jetzt sind da knapp 20.000 Sitzplätze drin. In Lemgo sind es über den Daumen gepeilt ein paar weniger im Normalfall in der Saison. Kann man das irgendwie vorher trainieren, irgendwie sich darauf vorbereiten? Ich meine, natürlich habt ihr einerseits einen extremen Lemgo-Block mit dabei, das ist klar. Davon können wir ausgehen. Auf der anderen Seite sind ja auch 3 andere Blöcke noch mit dort drin. Hast du da für dich schon dir vielleicht Gedanken gemacht, irgendwie, wie man damit umgeht, mit der Lautstärke auch? Oder gibt es da irgendwelche, sage ich mal, Ansätze im Training? Ne? Wir kennen das ja vielleicht vom Fußball, da werden irgendwelche Boxen aufgestellt und irgendwelche Späße. Wie ist denn das für dich? Hast du da schon eine Lösung gefunden?
Ja, also die letzten Jahre in Hamburg war ja auch eine Mega-Stimmung. Ich weiß, dass das schon nochmal was anderes ist, aber im Endeffekt spielen wir unten Handball. Also wir machen das, was wir jeden Tag trainieren. Und im Spiel ist es bei mir auch so, dass ich viel ausblende, was außen passiert. So, ich mache einfach das, was ich immer mache zwischen den Pfosten. Und ob da jetzt, weiß ich nicht, 20.000 Zuschauer sind oder 3.000 Zuschauer, das spielt für mich dann in dem Moment nicht so eine große Rolle. Ich würde sogar eher sagen, dass mir das helfen kann, wenn bei einer Parade oder wenn wir ein Tor werfen, dass mich das nochmal pushen kann und noch ein bisschen Adrenalin in mich kickt vielleicht.
Kommt da bei so einer großen Halle trotzdem vielleicht, also kommt da trotzdem jedes Kommando an von dir auf dem Platz oder gibt es da auch teilweise mal Momente, wo das ein bisschen geschluckt wird, sage ich mal?
Ja, Kommandos von mir kommen jetzt nicht so viele. Ich bin nicht so der große Lautsprecher auf dem Spielfeld. Man hört schon alles, also war es in den letzten Spielen vor so vielen Zuschauern auf jeden Fall, habe ich jetzt noch nicht das so gehabt, dass ich was nicht verstanden habe.
Okay. Jetzt ist es ja so, diesmal trefft ihr im Halbfinale nicht auf den THW Kiel, jetzt im Vergleich zu den vergangenen 2 Jahren, sondern es werden die Rhein-Neckar-Löwen sein, die natürlich auch in diesem Jahr uns, glaube ich, viele überrascht haben, wie stark in diesem Saisonverlauf spielt. Was erwartet dich da? Ist es Vorfreude, dass es wieder so ein starker Gegenwirt und seid ihr wieder dieser Underdog, der ja wieder diese Underdog-Rolle einnehmen wird und versucht, alle zu überraschen?
Also es wird nicht Rhein-Neckar-Löwe, sondern Magdeburg.
Bin ich von der Scheibe verrutscht, sorry.
Alles gut. Nee, aber so eine große Rolle, ob es Magdeburg oder Rhein-Neckar-Löwen, sind beides Top-Mannschaften. Es wird jeden Fall ein Spiel, wo wir nicht der Favorit sind, aber ja, solche Spiele, wie gesagt, das können wir vielleicht auch in einem Halbfinale. Wir geben unser Bestes und ich finde, wenn wir an unsere 100% gehen, dann muss uns erstmal jemand schlagen, auch wenn es Magdeburg ist.
Du sagst es so einfach, ja, ich meine, wir geben unser Bestes und natürlich ist es gegen uns schwer, wenn wir 100% spielen, das stimmt natürlich auch, aber kann das nicht auch ein wirklicher Vorteil sein? Ich meine, frech formuliert könnte ich sagen, ihr habt ja eigentlich keinen Druck, weil keiner erwartet wieder was. Vielleicht.
Ja, das kann sein. Das ist vielleicht ein Vorteil für uns. Aber dafür sprechen vielleicht noch andere Dinge für Magdeburg, dass man jetzt nicht sagen kann, dass das so ein extremer Vorteil ist. Also wie gesagt, wenn wir in unsere 100% gehen und wir als Underdog dahin kommen, dann kann einfach alles passieren, glaube ich.
Gibt es bei euch innerhalb der Mannschaft, das habe ich mich vorhin gefragt in der Vorbereitung auch, ich will jetzt nicht sagen, einen, so einen intrinsischen Erwartungsdruck, ne? Aber ich meine, ihr habt die letzten Jahre natürlich immer wieder Handball Deutschland überrascht und seid über euch hinausgewachsen und habt da Dinge gedreht, die euch keiner vorher zugetraut hätte und keinen Wettanbieter überhaupt auf dem Schirm hatte. Wie ist denn so die Stimmung bei euch zu Hause, also in der Region? Ich meine, natürlich, ich denke schon, es kann jeder einschätzen, was ihr für eine Mannschaft auch seid und wo ihr im Normalfall in der Bundesliga vielleicht im Normalfall euch immer einordnet. Auf der anderen Seite, ihr habt es zweimal gemacht, ne, und wart da wirklich stark unterwegs. Warum nicht noch ein drittes Mal?
Ja, gut, das ist so einfach gesagt. Ich finde, die letzten Jahre waren wir auch nochmal, hatten wir nochmal andere Spieler vielleicht, wenn man zum Beispiel jetzt einen Elisson oder einen Karlsruher sieht, die da auch einen enormen Anteil dran hatten, an dem Gewinn auch. Ja, und das jetzt ist einfach noch eine andere Mannschaft. Wir machen uns da keinen Druck. Also wir sagen nicht, wir haben das früher geschafft, also das heißt früher vor 2 Jahren geschafft, können das jetzt wieder schaffen. Es ist ein ganz anderes Spiel jetzt als vor 2 Jahren oder vor einem Jahr. Und ja, wir gehen da ran wie jedes andere Spiel mit einer enormen Motivation nochmal extra. Und ja, jetzt zu sagen, dass wir das schaffen müssen, das glaube ich, ist weit weggeholt.
Innerhalb der Mannschaft und wie ist so die Stimmung in der Stadt oder von wenn du irgendwo unterwegs bist? Die Stadt hat doch Bock drauf, wie immer.
Ja, gut, Lemgo ist ein kleines Örtchen im Vergleich zu anderen Städten. Jeder kennt sich hier irgendwie, wenn man durch die Stadt läuft, wird man auch schon mal gegrüßt. Aber ja, ich glaube, jetzt sollten wir nicht da irgendwie zu hohe Erwartungen an uns haben.
Ich kenne es ja auch, ich kenne das Lemgo, ist ja wirklich ein kleines Städtchen, aber das ist natürlich auch der Schaden, dass man natürlich dann auch mit so einer kleinen Stadt es dann auch natürlich schaffen kann, ja, im Final Four mit dabei zu sein. Wir machen jetzt mal eine erste kleine Pause, kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich noch ein bisschen weiter über weitere Themen, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich ein bisschen weiter mit beschäftigen und weiterhin bei uns zu Gast Finn Zecher. Und Finn, du hast angekündigt, das ist natürlich jetzt eine andere Mannschaft. Ihr habt ein paar Spieler verloren, ein paar wichtige Spieler, die auch mit Jonathan Karls-Bohlgaard, mit Bjarkima Ellison beispielsweise nicht mit dabei sind. Was zeichnet denn dieses Team, das jetzt zum Final Four geht, in deiner Meinung aus? Ist vielleicht, oder wie anders ist das halt jetzt im Vergleich zu anderen Jahren, um es nicht schlechter zu machen, aber vielleicht hast du so ein besonderes Merkmal dieser Mannschaft, die vielleicht dann so wirklich so diesen ausschlaggebenden Punkt machen kann, um vielleicht diesen Titel zu holen?
Ja, am Anfang der Saison mussten wir uns erst ein bisschen finden, auf jeden Fall. Das hat man auch an Ergebnissen gesehen. Aber ich finde, dass wir uns jetzt mittlerweile in unsere Rollen jeder ein bisschen gefunden hat in der Mannschaft. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch nebenher. Wir wissen, was wie der andere vielleicht noch ein bisschen tickt jetzt. Sowas braucht einfach ein bisschen Zeit. Ja, und wie gesagt, wir haben unsere Rollen gefunden, meiner Meinung nach. Wir machen auch echt gute Spiele jetzt in letzter Zeit. Ja, und deswegen denke ich, haben wir echt gute Chancen, da vielleicht wieder mal eine Überraschung zu landen.
Für dich ist ja auch so, du hast ja auch einen neuen Torhüter-Kollegen jetzt an deiner Seite, nicht mehr Peter Jonas, sondern diesmal Ur Kastelic. Was kann er dir geben? Ist ja ein sehr, sehr erfahrener Keeper. Wie tauscht ihr euch? Wie ist das Zusammenspiel untereinander?
Ja, Ur war jetzt leider etwas länger verletzt. Da war dann Borko Ristowski an meiner Seite auch. Mit ihm war es, er war fast ein bisschen wie mein Torwarttrainer, hat mir viel beigebracht. Mit Ur jetzt haben wir mega viel Spaß. Wir reden regelmäßig auch über unseren nächsten Gegner, über Würfe und solche Dinge. Er ist jetzt auch kein mega erfahrener Torhüter, er ist schon ein bisschen älter als ich, aber jetzt auch nicht schon sehr lange dabei. Deswegen haben beide noch Potenzial nach oben und wir versuchen uns da gegenseitig viel zu helfen.
Du habt ja auch noch mit Jörg Zereike auch noch jemanden hinter der Mannschaft, der natürlich auch viel Erfahrung hat. Ist er auch schon mal mit dabei und gibt dir ein paar Tipps oder wie ist der oder hält er sich da komplett raus und ist wirklich nur noch außerhalb des Spielfelds tätig?
Nee, auf jeden Fall. Mit Jörg machen wir auch Torwarttraining. Er ist auch bei jedem Spiel dabei und in der Halbzeit oder wenn es einen kurzen Moment gibt, dann quatschen wir auch kurz über die Bälle, die jetzt waren und vielleicht noch kommen. Ja, und das hilft uns auch enorm.
Denke ich. Also der ist ja auch sehr, 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 sehr erfahrener Keeper auf jeden Fall. Hat ja auch enorm, enorm viel auch erlebt mit Lemgo Zeiten, TV Deutschland, so als wo ich mich noch sehr, sehr gut auf jeden Fall erinnern kann. Wenn wir jetzt über Trainer sprechen, müssen wir natürlich auch über Florian Kermann sprechen, der ja schon lange mit dabei ist und für mich aber auch wirklich so jemand ist, der sich wirklich ja auch dahin gemausert hat. Ich finde, seine Ansprachen gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, nehme ich mal mit, wie ist er so in der regelmäßigen Arbeit? Ist er genauso ruhig und klar in seinen Ansprachen, wie man es auch so immer in TV sehen, wenn er dann mal die Auszeit nimmt in einer Minute?
Ja, gut, in Timeouts bin ich nicht immer dabei, weil da stehen wir oft nebendran und reden über unsere Sachen. Aber auch jetzt in Kabinenansprachen oder einfach neben dem Feld. Flo ist ein Trainer, der viel von einem erwartet auch, aber er selber gibt einem auch enorm viel. Was Weiterentwicklung angeht, da legt er sehr, sehr viel Wert drauf, dass man sich menschlich und vor allem handballerisch weiterentwickelt, und er hilft einem da auch sehr viel. Legt sehr viel Wert im Training einfach auch darauf, dass wir uns individuell auch weiterentwickeln, also nicht nur hier Taktiktraining und was für uns nächstes Spiel am besten ist, sondern für uns jeder selber auch ein bisschen individuell und so. Das bringt dann am Ende die Mannschaft auch mit nach vorne. Ich glaube, das hat auch nicht jeder Trainer einfach. Sein Umgang mit uns ist, kann ich mich auch nicht beklagen, auf jeden Fall.
Das denke ich auch. Also Florian Kemmer ist, glaube ich, wirklich, der lebt diesen Verein, glaube ich, wie man es wirklich erwartet. Er ist wirklich auch, setzt auch die jungen Spieler, wie es ja auch mit dir getan hat, wie es auch mit anderen entsprechend auch getan hat, weil er natürlich dann auch weiß, natürlich, dass der TBV Lemgo halt sich nicht diese großen Namen leisten kann, wenn wir heute gehört haben, dass ein Simon Pitlick beispielsweise für 500.000 Euro wechseln kann. Solche Summen kann der TBV Lemgo halt Ablöse halt mal nicht mal eben so auf den Tisch legen, jetzt im Vergleich zu anderen Mannschaften. Aber natürlich trotzdem, wenn wir auch über auch dich sprechen, du bist ja noch ein junger Torhüter, du hast mit dir noch einiges zu tun. Was sind so Bereiche, wo du denkst, okay, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, beziehungsweise möchte ich jetzt auch gerne in so den nächsten Wochen so diesen nächsten Schritt machen?
Ich glaube, für einen jungen Torhüter ist es auch sehr wichtig, was einfach für den Kopf was angeht. Also so ein bisschen, dass man mit Rückschlägen einfach umgehen kann. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn man mal einen blöden Ball kassiert, sei es bei Zeitspiel oder irgendeinem Ding, der durchrutscht, dass du das schnell abhakst. Das ist nicht immer so einfach. Das beschäftigt einen schon. Bei mir war das auch extrem in der Vergangenheit, und an solchen Dingen arbeite ich gerade intensiv dran, dass ich das einfach versuche, schnell abzuhaken und an die nächsten Dinge zu denken. Das ist immer leicht gesagt, aber in der Praxis ist das nicht immer so einfach.
Wie zufrieden bist du denn mit der aktuellen Saisonleistung von dir? Du kannst ja vielleicht mal so ein paar Argumente hinwerfen, warum ich jetzt, wenn mir Fincecher angezeigt wird bei Start 7 beim Handballmanager, warum ich da zuschlagen muss.
Ich hatte relativ viel Spielzeit gehabt die Saison, würde ich sagen, weil Uwe ja auch verletzt war eine längere Zeit. Es waren Spiele dabei, die echt gut waren, aber auch Spiele, wo ich finde, da hat es ein bisschen auch an der Torhüterleistung gelegen, an mir selber auch, dass wir vielleicht nicht die Punkte geholt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine super Saison war von mir, aber war jetzt auch kein, es läuft ja immer noch, es ist nicht, dass jetzt vorbei ist, da sind wir mittendrin. Aber bis jetzt ist es nicht so, dass es auch miserabel war.
Ich finde es immer spannend. Ich war selbst im Tor, allerdings in einer anderen Sportart, und finde es immer spannend, dann mal die Frage in die Runde zu stellen oder halt an dich als Torhüter. Wann ist denn für dich ein Spiel erfolgreich? Also reden wir da wirklich nur rein von den Statistiken, wenn du ganz klar dann später schwarz auf weiß siehst, okay, das ist die Quote von Mitte, von außen, von was auch immer. Oder definierst du das vielleicht für dich auch ein bisschen anders, was für dich ein erfolgreiches Spiel ist?
Ich definiere das auf jeden Fall anders. Es geht für mich nicht nur nach Statistik. Am Ende ist der Erfolg abhängig, ob wir gewinnen oder nicht. Also grob gesagt so. Natürlich, wenn ich zum Beispiel ein gutes Spiel mache, wo ich, sagen wir, 15 Paraden habe und wir trotzdem verlieren, da war das für mich persönlich vielleicht ein gutes Spiel, aber der Erfolg war nicht da einfach. Und dann sind einfach auch, ein gutes Spiel ist einfach auch, wenn du wichtige Paraden hast. Nicht nur, wenn du viele hast, sondern in wichtigen Momenten einfach die Paraden setzt und sie dein Team einfach direkt weiterhelfen. Und ich glaube, darauf sollte man auch achten.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Das ist natürlich klar, es können immer unterschiedliche Spiele sein und man weiß nie, ob man am Ende dann natürlich mit den Leistungen, wenn man mit seiner persönlichen Leistung zufrieden ist, ist es natürlich trotzdem blöd, wenn man am Ende die Partie halt nicht gewinnen kann. Deswegen fand ich auch diesen Aspekt sehr interessant, dass du sagst Mentaltraining, weil ich halt auch in dem Torhüter-Talk, auf den ich nochmal hinweisen will, mit Dominik Ebner und Nicole Roth auch darüber gesprochen wurde, inwieweit man sich da ins Torhüter, weil natürlich, du bekommst im Vergleich jetzt zum Fußball halt viel mehr Bälle aufs Tor. 40, 50 Würfe können das schon mal im Spiel sein, die auf dir zukommen. Und dass du natürlich da nicht jeden Ball halten kannst. Ich glaube, das ist allen klar, dass das einfach nicht funktioniert. Hast du da einen Mentaltrainer, mit dem du zusammenarbeitest, oder erarbeitest du das alles irgendwie selber?
Wir haben seit kurzem haben wir bei uns im Verein eine Mentaltrainerin, die uns da ein bisschen hilft für jeden freiwillig. Also keiner wird dazu gezwungen. jeder, wie er will, kann mit ihr arbeiten. Und wir haben das jetzt schon gemacht und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und am Ende kann ich selber für mich entscheiden, ob ich das annehme oder nicht. Dazu ist keiner gezwungen. Und am Ende kann das einem nur helfen.
Bespricht man dann so wie mit einer Art Sportpsychologin vielleicht auch Arbeitsplätze, die man so als individuelle Person, nicht als Sportler für einen Zecher, sondern eben als Mensch einfach Finn auch hat? Jetzt ohne, dass du natürlich sagen sollst, um was es da genau geht, das ist klar. Oder wie sieht da so ein Mentaltraining aus bei euch im Verein?
Ja, wir hatten jetzt ein Gespräch gehabt und das ist einfach, wir reden auch über Dinge außerhalb des Handballs, um vielleicht eine Ursache zu finden oder so. Ja, aber generell reden wir eher viel über das generelle Thema, also über den Handball, weil darum geht es am Ende ja auch.
Jetzt finde ich es auch spannend, dass ihr eine Mentaltrainerin habt, weil auch wir natürlich darüber gesprochen haben, ist, ob das vielleicht auch die andere Sichtweite des anderen Geschlechts, der da vielleicht nochmal so einen anderen Blickwinkel geben kann. Wie nimmst du das jetzt nach diesem ersten Gespräch wahr? Ist es wirklich vielleicht so, wenn ich so, okay, gut, vielleicht hat sie da in manchen Dingen was angesprochen, wo ich mir denke, so, okay, das eigentlich ist das eine gute Idee, wie sie das angeht in diesem Fall? Oder ja, kannst du noch nicht sagen, weil noch nicht so lange sie halt dabei gewesen ist?
Ja, gut, wir haben jetzt noch nicht so viel zusammengearbeitet, aber ja, so die ersten Gespräche jetzt hat mir schon ein bisschen geholfen und immer einen anderen Blickwinkel auf jeden Fall gegeben. Ja, und wie gesagt, war am Ende, was ich damit machen werde, das ist mir einfach selber überlassen und ja, wie ich gesagt habe, das kann mir nicht schaden auf jeden Fall.
Definitiv nicht. Um jetzt den Bogen wieder zu schlagen, zum Ende hin natürlich über das Final Four nochmal zu sprechen. Du hast gesagt, Magdeburg ist der entsprechende Gegner. Ihr habt jetzt auch innerhalb der letzten Wochen und Monaten auch relativ häufig gegen sie gespielt. Ja, was habt ihr euch vorgenommen? Titel will ja wahrscheinlich jeder haben, weil ich meine, das ist 4 Teams, die nur da sind. Wie gehst du rein in dieses Turnier?
Ja, also ich fahre da hin, um das Halbfinale zu gewinnen. Also ich würde da nicht hinfahren, wenn ich sage, ja, hoffentlich spielen wir Platz 3 und sehen da gut aus. Nee, also ich will das Halbfinale auf jeden Fall gewinnen und ja, ich will jetzt auch nicht zu hoch irgendwie stecken, aber ich sehe uns da schon, dass wir da auch realistische Chancen haben. Ich finde, das ist auch nicht komplett unwahrscheinlich, auch wenn Magdeburg einer der besten Mannschaften der Welt aktuell ist. Aber an einem guten Tag von uns, wenn Magdeburg vielleicht nicht so einen guten erwischt, dann ist vielleicht auch was möglich und ja, dann kann an diesem Wochenende man über sich einfach hinauswachsen und nach Hause fahren und feiern.
Ich finde es cool, dass du sagst. Ich wollte nur sagen, ich finde es cool, dass du sagst, weil das ist ja auch ein Podcast und kein ganz strenger journalistischer Zeitungsbericht. Ich will nicht auf die Kacke hauen. Mhm. Naja, gut, aber es ist ja so. Also ne, ich meine, keiner fährt dahin und sagt dann so schön, ja, dabei sein ist alles. Natürlich ist dabei sein geil. Auf der anderen Seite finde ich es cool, dass du es auch mal so offen und ehrlich sagst, weil alles andere hätte ich dir auch nicht abgekauft. Nee.
Jetzt ist es ja natürlich auch so, wenn ihr das gewinnen solltet, wäre der Gegner dann entweder die SG Flensburg Handewitt, die Rhein-Neckar-Löwen. Beides sind natürlich noch Gegner, gegen die ihr vorher jeweils in der Liga spielt. Behaltet ihr da noch so ein paar Sachen lieber mal im Petto, um dem Gegner noch nicht alles zu zeigen? Oder geht ihr da trotzdem mal und sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen und werden halt alles taktisch Mögliche dafür tun, um diese 2 Punkte einzufahren?
Nee, also ob wir jetzt in der Liga gegen sie spielen, da werden wir auch 100% geben, weil ja, in der Liga geht es auch um enorm viel für uns. Es ist nicht so, dass wir jetzt extra da zurückstecken wollen, nur für das Final Four. Ja, in der Liga, wir wollen da auch Punkte holen und das wird schwer genug, da müssen wir auch an unsere 100% gehen und ja, da werden wir nicht irgendwie was geheim halten.
Um jetzt vielleicht noch abschließend zu machen, hattet ihr bei eurem Pokaltriumph, hatte da Flo Kehrmann vorher nochmal irgendwie so ein bisschen was einstudiert, um ihn da vielleicht so ein bisschen zu überraschen? Oder ist er da jemand, der da sich da nicht extra was Besonderes einfallen lässt? Oder willst du es mir nicht verraten? Das könnte ja auch sein.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß das gar nicht mehr so genau jetzt. Es ist jetzt schon 2 Jahre her. Ich kann Ihnen gar nicht mehr genau sagen, ob wir da jetzt irgendwie was Spezielles einstudiert hatten. Also ich glaube eher nicht. Wir sind da rangegangen wie jedes andere Spiel. Ich glaube, da fährt man auch ganz gut mit. Er hat bestimmt ein paar Plan B und Plan C noch im Kopf gehabt, so wie ich ihn kenne. Aber am Ende ja, entscheidet der Handball. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein.
Ja, vielleicht sehen wir eine Manndeckung gegen Kai Smits und Gisli Christiansson. Schauen wir mal. Wir wünschen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und vielleicht wirst du ja wieder zum besten Torhüter des Final Four Turniers und zum Match findet dann im Finale.
Würdest du unterschreiben?
Das glaube ich dir. Ja, sehr schön. Wie gesagt, das war jetzt einer unserer vier Ausgaben zum Pokal Final Four. Wir haben insgesamt alle vier Teams besprochen, jeweils einen Spieler zu Gast gehabt. Deswegen solltet ihr euch alle anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Uns weiterhin auf jeden Fall folgen bei dem Podcatcher eurer Wahl und auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns jeweils dort. Ja, und dann freuen wir uns schon drauf. 15. 16. April, so ist es richtig, genau, in Köln. Und ja, Finn, ganz, ganz viel Erfolg. Und dann schauen wir mal, wer am Ende den Pokal in die Höhe recken darf.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und sonst gibt es dann nächstes wieder hier bei Anwurf euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handballtalk. Auf meinsportpodcast.de.